Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ein herzliches Willkommen zur heutigen Ausgabe von Durch die Bibel. In der letzten Sendung ging es um die Psalmen 69 bis 71. Heute sind vier weitere Psalmen an der Reihe, die Psalmen 72 bis 75. Im Psalm 72 finden wir meines Erachtens ein Gebet von David für den König des Friedens. Und die Psalmen 73 bis 75 eröffnen eine ganze Reihe von Psalmen Asafs. Asaf stellt darin die Frage nach dem scheinbaren Glück der Gottlosen. Er klagt Gott die Zerstörung des Tempels und er weist uns darauf hin, dass Gott zur rechten Zeit eingreift. Psalm 72 wollen wir uns gemeinsam ansehen. Vers 1 beginnt mit den Worten von Salomo. Als ich Ihnen Psalm 22 auslegte, hatte ich es schon einmal erwähnt. Die Vorsilbe le oder li im Hebräischen heißt in der Regel von und beschreibt die Urheberschaft einer Sache. Psalm 72 beginnt im Hebräischen mit li Shlomo, in der Luther-Übersetzung wiedergegeben von Salomo. Das ist das natürliche Verständnis der Vorsilbe le bzw. li. Nun kann le oder li im Hebräischen aber auch bedeuten für jemanden. Und ich meine, das ist hier ausnahmsweise der Fall. Denn am Ende des Psalms 72 lesen wir, zu Ende sind die Gebete Davids, des Sohnes Isais. Deshalb liegt es für mich nahe, dass David, der König Israels, diesen Psalm für seinen Sohn Salomo schrieb, der ihm auf den Thron nachfolgte. Ich beginne mit den Versen 1 bis 3 aus Psalm 72. Gott, gib dein Gericht dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn, dass er dein Volk richte mit Gerechtigkeit und deine Elenden rette. Lass die Berge Frieden bringen für das Volk und die Hügel Gerechtigkeit. Die Regentschaft des Königs von Israel sollte vor allem für Gerechtigkeit sorgen. Israels König, so erbittet es David hier für seinen Sohn Salomo, hatte vor allem die Aufgabe, die Schwachen und Hilfsbedürftigen zu schützen. Denn das ist im Sinne Gottes, der eigentliche König Israels ist. Von daher ist die Königswürde nur eine von Gott verliehene Aufgabe. Im alten Orient und auch in Israel war das Vorbild für einen König ein guter Hirte. Wie sich ein guter Hirte um das Wohl seiner Schafe kümmert und nicht zuerst um sein eigenes, so sollte auch der König sich für das Wohl seines Volkes einsetzen. Dabei sind die Schutzlosen auf die Hilfe des Königs angewiesen, damit sie nicht von den Reichen und Mächtigen übervorteilt werden. Unser Rechtsstaat hat einen Teil seiner Wurzeln in dieser biblischen Sichtweise auf die Aufgabe der Regierenden. Ich finde, Theologen und Kirchen sollten deshalb immer wieder ihre Stimme erheben, wogegen diese Anordnungen Gottes in unserem Staat verstoßen wird. Und das ist häufiger der Fall, als wir manchmal meinen. David wiederholt noch einmal diese zentrale Rolle der Gerechtigkeit, für die der König in dem ihm anvertrauten Volk zu sorgen hat. In Vers 7 heißt es, »Zu seinen Zeiten soll blühen die Gerechtigkeit und großer Friede sein, bis der Mond nicht mehr ist.« Gerechtigkeit bringt Frieden, das betont David hier. David beschließt den Psalm mit den Versen 17 bis 19. »Sein Name bleibe ewiglich. Solange die Sonne währt, blühe sein Name. Und durch ihn sollen gesegnet sein alle Völker, und sie werden ihn preisen.« Gelobt sei Gott, der Herr, der Gott Israels, der allein Wunder tut. Gelobt sei sein herrlicher Name ewiglich, und alle Lande sollen seiner Ehre voll werden. Amen, Amen. Im Hebräischen heißt ewig Le'olam, was eine lange Zeit oder eben auch ewig bedeutet. In meinen Augen übertreibt David hier nicht einfach, sondern er betet, dass die Königsherrschaft seines Sohnes Salomo lange währt und auch gelingt. 40 Jahre regierte Salomo. In diesem Sinne hatte Gott Davids Bitte erhört. Doch den Psalm 72 verstehe ich auch als eine Prophetie auf Jesus. was auch nicht weiter verwunderlich ist, denn Davids Königsherrschaft war gewissermaßen der Prototyp für die Herrschaft des einen Königs, der noch kommen sollte, des Messias, des gesalbten Gottes. So wird Jesus im Neuen Testament unter anderem auch immer wieder als Sohn Davids bezeichnet. Als Jesus etwa 1000 Jahre nach der Abfassung des Psalms 72 in Jerusalem auf einem Esel reitend einzog, begrüßte ihn das Volk auch dementsprechend. Zitat: Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie: Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Im ersten Buch der Könige erfahren wir, dass auch Salomo auf einer Eselin zu seiner Salbung zum König Israels ritt. Das unterstreicht die Bedeutung von David und Salomo als Vorläufer der ewigen Königsherrschaft Jesu. Doch vergessen wir nicht, auch für uns liegt die Vollendung der Königsherrschaft Jesu noch in der Zukunft. Bei seinem ersten Kommen klärte Jesus die Schuldfrage. Bei seiner Wiederkunft, seinem zweiten Kommen, wird Jesus alle richten und seine Gerechtigkeit durchsetzen. David beendet Psalm 72 in Vers 20 mit den Worten: Zu Ende sind die Gebete Davids, des Sohnes Isais. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir hier im Psalm 72 tatsächlich Davids letzte offizielle Gebetsworte vor uns haben, die er aufgeschrieben hat. Das Buch der Könige deutet an, dass David schon bald nach der Salbung Salomos zum König starb. Wenn das David bewusst war, würde Vers 20 durchaus in diesem Sinne zu verstehen sein. Aber wie dem auch sei, Davids Gebete werden erhört werden. Jesus, der wahre König, wird sein Reich aufrichten. Und Jesus wird das vollenden, was David und sein Sohn Salomo in ihrer Königsherrschaft nur andeutungsweise realisieren konnten. Gottes Gerechtigkeit und Frieden werden für alle Ewigkeit erblühen. Nun wollen wir uns dem nächsten Psalm zuwenden, Psalm 73. Mit Psalm 73 beginnt eine Reihe von 11 Psalmen, die alle von Asaf geschrieben wurden. Asaf gehörte zum Stamm Levi. Er wurde mit Heman und Ethan von König David als musikalischer Leiter für den Dienst an der Stiftshütte berufen. Daher wundert es nicht, dass Asaf einigen seiner Psalmen ebenfalls musikalische Hinweise voranstellt. Beginnen wir mit Vers 1. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind. Plötzlich und unvermittelt setzt der Psalm ein mit einem versichernden Dennoch, im Sinne von gewiss, ja, so ist es. Wörtlich übersetzt heißt Vers 1, ganz sicher, Gott ist gut zu Israel, zu denen, die reinen Herzens sind. Bedeutet das, Gott ist gut zu jedem einzelnen Israeliten? Nein, Asaf betont, Gott ist gut zu denen, deren Herzen rein ist. Wen meinte Asaf damit? Diejenigen, die mit ihren Opfergaben zu Gott kamen, diejenigen, die sich danach sehnten, mit Gott zu leben und ihm zu dienen. Wenn sie zum Glauben an Jesus gekommen sind, dann wollen sie mit Gott leben und mit ihm Gemeinschaft haben. Sie wollen ein reines Herz haben. Dieses Verlangen folgt dem Glauben an Jesus, wie der Tag der Nacht folgt. Sie können nicht zum Glauben an Jesus kommen, ihn als ihren Erretter annehmen und dann so weiterleben wie bisher. Wenn sie das tun, dann glaube ich nicht, dass sie überhaupt zum Glauben an Jesus gekommen sind. Hier ist die Erklärung dafür, warum ich dieser Meinung bin. Und ich habe den Eindruck, es ist nötig, dass wir unbeirrt daran festhalten. Wir können nur deshalb in die Gegenwart Gottes treten, weil er uns reingewaschen hat. Wenn wir zum Glauben an Jesus kommen, dann vergibt uns Gott unsere Sünden. Das Wort Gottes erneuert und verändert uns, und deshalb wollen wir so leben, wie es Gott gefällt. Nun hatte Asaf, der Schreiber des Psalms 73, der Mann, der in die Gegenwart Gottes trat und sagen konnte, Gott ist gut zu Israel, nun hatte Asaf ein Problem. Ich denke, sein Problem könnte auch ihr Problem sein. Ganz sicher ist es mein Problem gewesen. Das Problem ist dieses. Warum lässt Gott zu, dass es den Gottlosen so gut geht? Warum hat es den Anschein, dass Gottes Leute mehr erleiden müssen? Als Pastor merkte ich oft, dass mich etwas sehr verwirrte. Ich sah, wie Gottes Leute versucht und auf die Probe gestellt wurden. Ich sah Gottes Leute leiden. Ich sah, wie es den Gottlosen gut ging. Und es war hart für mich, das zu begreifen. Die Frage brach über mich herein, als unser erstes Kind geboren wurde. Noch im Krankenhaus nahm uns Gott das Kind. Es starb. Ich hörte nur den Schrei der Kleinen. Das Einzige, was sie in ihrem Leben tat, war dieser Schrei. Nie werde ich den Tag vergessen, als sie starb. Im gegenüberliegenden Flügel des Krankenhauses war ein sehr reiches Paar, die einen Jungen bekommen hatten. Und ihre gut betuchten Freunde kamen, um mit ihnen zu feiern. Als ich mit unserem alten, verbeulten Auto auf dem Parkplatz fuhr, kamen sie alle mit nagelneuen Schlitten an. Sie gingen ins Krankenhaus mit ihrem Champagner und feierten die Geburt des kleinen Jungen. Es war ein wunderschönes kleines Baby. Sie hatten alles, was ihr Herz begehrte, schätze ich. Ich werde diese Nacht nicht vergessen. Es war Sommer und ich trat hinaus auf den Balkon, der da war, und schrie zu Gott. Und bis heute weiß ich nicht, warum Gott unser Baby sterben ließ, und das Baby im gegenüberliegenden Flügel ließ er am Leben. Nach so vielen Jahren habe ich noch immer keine Antwort darauf. Vielleicht denken Sie, Sie sind Pastor und haben keine Antwort? Nein, ich habe keine Antwort. Wie können Sie dann andere trösten? Nun, ich sage es Ihnen, auch wenn ich keine Antwort habe, ich kenne den einen, der die Antwort weiß. Und er hat mich wissen lassen, dass ich mich ihm anvertrauen kann. Er prüft mein Vertrauen, indem er mich ins Dunkel führt. Dort strecke ich meine Hand aus und ergreife seine. In seinem Wort sagt er mir, dass ich ihm vertrauen kann. Und eines Tages wird er mir vermutlich die Warums in meinem Leben erklären. Vor einem ähnlichen Problem steht Asaf. Asaf hat bereits gesagt, dass Gott gut zu Israel ist, zu denen, die, wie Asaf auch, Gott glauben. Aber diese Frage plagt ihn. Wir finden sie in den Versen 2 und 3. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe geglitten, denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Mit anderen Worten sagt Asaf, ich habe mich umgesehen unter meinen Landsleuten. Dabei habe ich festgestellt, dass es die Gottlosen sind in meinem Volk, denen es gut geht, und nicht diejenigen, die mit Gott leben. Asaf sagt in Vers 4 über die Gottlosen, denn für sie gibt es keine Qualen. Gesund und feist ist ihr Leib. Den Gottlosen geht es gut. Sie haben keine Schmerzen, keine Leiden, keine Qualen. Sie sind rundum gesund an Leib und Seele, wie es scheint. Und Asaf fährt fort in Vers 5 und 6. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum prangen sie in Hoffart und hüllen sich in Frevel. Dabei denke ich wieder an das reiche Paar mit ihrem kleinen Jungen. Oh, wie stolz sie auftraten, fast schon ein wenig arrogant. Das erinnert mich an Psalm 73. Lesen wir weiter, Vers 7. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst. Sie tun, was ihnen einfällt. Diese Leute haben alles. Wenn ich aber genauer darüber nachdenke, vermute ich, dass sie in ihrem Leben nicht so viel Freude erlebt haben wie ich. Denn wenn ich einmal etwas Neues bekommen habe, dann habe ich mich immer sehr darüber gefreut. Dagegen war das für diese reichen Leute keine Freude mehr, denn sie hatten schon immer alles, und natürlich war das immer das Neueste. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst. Wörtlich übersetzt heißt es hier, sie sehen kaum aus den Augen vor Fett. In der orientalischen Kultur galt es als ein Zeichen von Wohlstand, wenn man gut genährt war. Und Asaf sagt hier, den Gottlosen geht es so gut, dass sie so viel Fett ansetzen konnten, dass sie kaum noch aus den Augen schauen können. Ich will nichts in diese Verse hineindeuten, doch für mich ist das schon ein Hinweis, dass der Überfluss des Reichtums eben auch eine Gefahr ist. Asaf schreibt in Vers 8, sie achten alles für nichts und reden böse, sie reden und lästern hoch her. Der Vers wird in der Einheitsübersetzung verständlicher. Sie höhnen, und was sie sagen, ist schlecht. sie sind falsch und reden von oben herab. Tja, ist es nicht heute auch noch so? Die Gottlosen sehen in ihrem Reichtum auf die Armen herab. Sie bestehen zum Beispiel darauf, dass in die Bildung unserer Kinder kaum Geld gesteckt wird, aber ihre Kinder besuchen die teuersten Privatschulen. Jeder muss sich an die Gesetze halten, aber sie können sich immer irgendwie darüber hinwegsetzen. Wenn sie sich genauer umsehen, dann kann sie das bitter machen. Beim nächsten Vers könnte man meinen, Asaf beschreibt unsere Zeit. Vers 9. Was sie reden, das soll vom Himmel herab geredet sein. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Es gibt reiche Leute, die versuchen, die Nachrichten und die Medien zu kontrollieren. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Sie versuchen, das Sagen zu haben, den Ton anzugeben. Was sie sagen, soll gelten auf der ganzen Erde. Vers 10. Darum fällt ihnen der Pöbel zu und läuft ihnen zu in Haufen wie Wasser. Mein Kommentar dazu? Christen zahlen treu ihre Steuern für alles Mögliche, so dass ihnen mitunter kaum noch Luft zum Atmen bleibt. Und gleichzeitig hören wir, dass manche reichen Leute gar keine Steuern zahlen. Es ist unglaublich, sie haben es wirklich geschafft, aber Asaf zählt noch mehr auf. Ich lese Vers 11. Sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken? Nach Gott fragen sie nicht, und sie meinen, Gott wisse nicht, was sie treiben. Asaf fasst es im nächsten Vers noch einmal zusammen, Vers 12. Siehe, das sind die Gottlosen, die sind glücklich in der Welt und werden reich. Hat sie das jemals verärgert? Mich ärgert das sehr. Lesen wir Vers 13. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Asaf sagt damit, ich habe mich entschlossen, mit Gott zu leben, und es sieht so aus, dass sich das nicht lohnt. Asaf hat offenbar schwer mit diesem Problem zu kämpfen, das zeigen auch die Verse 14 bis 16. Ich bin doch täglich geplagt, und meine Züchtigung ist alle Morgen da. Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. So sann ich nach, ob ich's begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Diese offensichtliche Ungerechtigkeit quält Asaf, ärgert ihn und treibt ihn um. Es bereitet ihm schlaflose Nächte. Warum geht es den Gottlosen so gut? Jetzt kommen wir zur Antwort, Vers 17. Bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Als Asaf Gottes Heiligtum betrat, begriff er, welches Ende die Gottlosen erwartet. Gott gewährte ihm einen Einblick auf das Ende der Gottlosen. Aus demselben Grund erzählte Jesus das Gleichnis von dem reichen Mann und dem Armen. Denn nach diesem Leben erwartet uns ein anderes. Wir finden dieses Gleichnis im Lukas-Evangelium, Kapitel 16, in den Versen 19 bis 31. Jesus macht darin klar, dass der Tag kommen wird, an dem Gott den Reichen richtet. Dieser reiche Mann endet an einem Ort voller Qualen. Dabei wurden lauter nette Dinge über ihn gesagt. Sie lobten ihn für seine wohltätigen Geschenke an die Armen, aber sein Ende ist ein Ort voller Qual. Der arme Mann erhielt nicht einmal eine anständige Beerdigung. Man hat ihn einfach irgendwo entsorgt. Aber Gottes Sargträger erwarteten ihn schon. Es waren Gottes Engel, und sie trugen ihn direkt in Abrahams Schoß. Sie müssen ganz dicht bei Gott bleiben. Oder sie werden verbittert und zynisch, wenn sie all die Ungerechtigkeit in dieser Welt sehen. Asaf fand seine Antwort im Heiligtum Gottes. Ich kenne die Antwort auf Ihre persönliche Warum-Frage nicht, denn ich kenne nicht einmal die Antwort auf meine eigene. Aber ich kenne jemanden, der sie weiß. Er hat nicht gesagt, dass er mir jetzt schon die Antwort gibt. Er sagte, vertraue mir, ich kenne die Antwort. Eines Tages, wenn wir in seiner Gegenwart angekommen sind, wird er uns wohl alles erklären. Ich weiß auch, dass er mir zeigen wird, dass das, was er tat, das Beste gewesen ist. Auch das verstehe ich nicht, aber er wird das tun. Bis es soweit sein wird, will ich mich Asaf anschließen, denn er schreibt in Vers 23, »Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Ich erzählte ihnen, dass er, Gott, sie an die Hand nehmen wird. Gott nahm mich an seine Hand, als unser kleines Mädchen starb. Gott sagte, geh an meiner Hand mit mir. Das habe ich damals gelernt, und Asaf hat das vor mir gelernt. In Vers 24 schreibt Asaf, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Ich lebe heute immer noch mit Gott. Der Bibelvers, der mich mein ganzes Leben hindurch begleitet hat, ist der Vers 6 aus dem Philipperbrief, Kapitel 1. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu. Sagen Sie nicht, Gott wird das nicht tun, denn Gott wird es tun. Und das ist die Botschaft dieses Psalms. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Etwas Besseres kann ich mir nicht wünschen. Also, was auch immer geschehen mag, ob ich es verstehen kann oder nicht, ich werde ihm, Gott, einfach vertrauen. Und ich werde auch weiterhin mit Gott leben. Wir kommen zu Psalm 74. Das ist der zweite Psalm in der Reihe von 11 Psalmen, die alle von Asaf verfasst wurden. Auch in diesem Psalm haben wir wieder den Tempel vor uns. Und dieses Mal wird Gottes Heiligtum entweiht. Psalm 74 ist überschrieben mit Vers 1, eine Unterweisung Asafs. Eine Unterweisung heißt im Hebräischen Maschil oder Maskil und meint Unterweisung oder kunstvoll gestaltetes Lied. Asaf wurde von König David zum Leiter der Musiker an der Stiftshütte berufen. So passt es aus meiner Sicht sehr gut, dass Asaf Psalmen für die Gottesdienste geschrieben und komponiert hat und Gottes Heiligtum in Asafs Psalmen oft eine zentrale Rolle einnimmt. In Vers 1 schreibt Asaf weiter, Gott, warum verstößest du uns für immer und bist so zornig über die Schafe deiner Weide? Asaf fragt also, warum hast du uns das angetan? Und dann schreit er in Vers 2, Gedenke an deine Gemeinde, die du vor Zeiten erworben und dir zum Erbteil erlöst hast, an den Berg Zion, auf dem du wohnest. Asaf gibt uns die geografische Lage an. Der Berg Zion ist der Tempelberg in Jerusalem im Land Israel. Und die Gemeinde, von der Asaf spricht, ist das Volk Israel. Vers 3. Richte doch deine Schritte zu dem, was so lange Wüste liegt. Der Feind hat alles verheert im Heiligtum. Der Feind hat das Heiligtum entweiht. Und in Vers 4 lesen wir, deine Widersacher brüllen in deinem Hause und stellen ihre Zeichen darin auf. Asaf gibt keine genaueren Umstände an, die zur Zerstörung des Heiligtums in Jerusalem geführt haben. Aus dem zweiten Buch der Könige erfahren wir, dass Nebukadnezar, der König Babylons, Jerusalem einnimmt und den Tempel zerstören lässt. Das war im Jahr 586 vor Christus. Vor dieser Eroberung Jerusalems haben Propheten wie Jeremia und andere immer wieder gewarnt. Sie haben den König Israels und das Volk aufgerufen, von ihrem gottlosen Leben umzukehren. Umzukehren zu dem einen wahren Gott, dem Gott Israels. Doch durch die falschen Propheten wiegten sich König und Volk immer wieder in falscher und trügerischer Sicherheit. Aber Gott nahm sein Volk ernst, auch in ihrer Weigerung umzukehren. Doch auch anlässlich dieser selbstverschuldeten Katastrophe wendet sich Asaf an Gott. In Vers 12 heißt es, Gott ist ja mein König von alters her, der alle Hilfe tut, die auf Erden geschieht. Und nun hören wir sein Gebet, das wohl auch das Gebet eines Restes im Volk Israel ist, der nicht von Gott abgefallen war. Hören Sie Vers 18. So gedenke doch, Herr, wie der Feind schmäht und ein törichtes Volk deinen Namen lästert. Mit anderen Worten sagt der Rest Israels, der sich nicht von Gott abgewandt hat, wir sind nun in der Hand des Feindes, und viele aus unserem Volk waren so töricht und sind nicht umgekehrt zu dir. Aber es gibt einen Rest im Volk, der sich zu Gott hält und ihm vertraut. Ich lese Vers 19. Gib deine Taube nicht den Tieren preis, das Leben deiner Elenden vergiss nicht für immer. Asaf schreit es hinaus. O Gott Israels, errette uns aus dieser großen Not. Er sieht nach vorn. Asaf hofft auf den Tag, an dem Gott sein Volk wieder befreien wird, wie groß ihre Not auch sein mag. Gott wird ihnen helfen, wenn sie sich ihm ganz anvertrauen. Gott hat sein Volk immer wieder aus den allergrößten Katastrophen errettet. Nach 70 Jahren in der babylonischen Gefangenschaft werden die Ersten zurückkehren und auch den Tempel wieder errichten. Doch noch ist es nicht so weit. So ruft Asaf Gott zu: Mach dich auf, Gott, und führe deine Sache. Denk an die Schmach, die dir täglich von den Toren widerfährt. Asaf zeigt hier, sein Vertrauen in Gottes Möglichkeiten ist ungebrochen. Asaf erinnert sich und uns daran, dass Gott jederzeit in der Lage ist, die Not zu wenden. Psalm 74 ist ein Gebet Asafs. Darin unterweist er sie und mich, dass wir in allen Nöten Gott vertrauen können. In seinem nächsten Psalm, dem Psalm 75, macht uns Asaf deutlich, dass Gott zur rechten Zeit eingreift. In Vers 1 schreibt Asaf: Dem Chorleiter, nach der Melodie Verdirb nicht, ein Psalm, von Asaf ein Lied. Psalm 74 war ein Gebet Asafs, Psalm 75 ist ein Lied. Es ist ein Lied von der Errettung, ein Lied von dem Sieg, der kommen wird. Lesen wir die Verse 2 und 3. Wir preisen dich, Gott, wir preisen dich, und nahe ist dein Name denen, die deine Wunder erzählen. Wenn mein Zeitpunkt gekommen ist, werde ich gerecht richten. Asaf weiß, dass Gott denen nahe ist, die nach ihm fragen, die auf Gott vertrauen, die aus Gottes Wundern, die er schon getan hat, die Hoffnung schöpfen, dass Gott jederzeit erneut wunderbar eingreifen kann. Und so sagt es Gott hier auch selbst: Wenn meine Zeit gekommen ist, werde ich gerecht richten. Gott kommt dann, wenn er den richtigen Zeitpunkt für gekommen hält. Aus unserer menschlichen Perspektive kann sich ein Unheil mitunter sehr lange hinziehen. Aber Gott kommt rechtzeitig, so sagt es Gott selbst hier. Und das glaubt Asaf. Asaf macht uns Mut, die Hoffnung nicht aufzugeben, sondern daran festzuhalten. Was Gott schon früher getan hat, aus der Not zu erretten, das kann er wieder tun. Und er wird es tun, wenn er den Zeitpunkt für gekommen hält. Das waren die Psalmen 72 bis 75. Gott greift ein zur rechten Zeit, wie groß die Not auch sei. Sie und ich, wir sind eingeladen, Gott zu vertrauen, auch wenn die Not groß ist. Ich freue mich, wenn Sie auch bei unserer nächsten Ausgabe von Durch die Bibel wieder dabei sind. Gott behüte Sie.